Liebe Gemeinde, aus bestimmten Gründen hat Herr Pfarrer Lotz am vergangenen Sonntag über einen Psalm gepredigt und nicht über den vorgeschlagenen Predigtext. Das macht auch gar nichts. Es sind ja nur Vorschläge, keine Gesetze. Und wir haben 6 Jahre lang diese Vorschläge, dann kehren sie wieder. Also 6 Predigtreihen, dann kehren die Themen wieder. Ich möchte von daher noch einmal zurück und diesen Vorschlag von der vergangenen Woche, der uns gegeben ist, als Predigtext aufnehmen. Wir haben uns darüber auch abgesprochen und heute über den von letzten Sonntag vorgeschlagenen Text predigen. Der steht im Lukas-Evangelium und es geht um die Nachfolge. 3 Beispiele sind uns genannt, wie es gehen kann, wenn Jesus eine Begegnung mit Menschen hat oder die Menschen mit ihm. Und sie, die Jünger und Jesus, gingen in eine andere Stadt. Es begab sich aber, da sie auf dem Weg waren, Lukas 9, ab Vers 57, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wo du hingehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber des Menschen Sohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Altes Lutherdeutsch. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Nun spricht Jesus jemanden an. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich vorher hingehe und meinen Vater begrabe. Und Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, jetzt wieder einer von sich selbst: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich einen Abschied mache mit denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Liebe Gemeinde, scheiden tut weh. Es gibt ein Lied, das anfängt: Winter ade, scheiden tut weh. Richtig, aber dein Scheiden macht, dein Dahinscheiden, dein Abschied macht, dass mir das Herz lacht. So geht es uns ganz bestimmt allen jetzt in diesen Tagen, wo wir wissen, es ist ein Hoch und die Jugendlichen freuen sich, dass wenn sie heute im Rhein-Main-Jugendtag auch mal aus der Jahrhunderthalle rausgehen, sie die Wärme der Sonne spüren können. Tut uns nach diesem Winter einfach richtig gut. Scheiden tut weh, aber dein Scheiden macht Winter ade, dass mir das Herz lacht. Kritik, das Wort Kritik kommt aus dem Griechischen und bedeutet im Deutschen eigentlich scheiden, unterscheiden, teilen. Von krinein. Und das Realistische bei einer Scheidung, das Harte darin, die harte Realität darin ist, eine Entscheidung für etwas beinhaltet eine Entscheidung gegen was anderes. Ich halte das für ein ganz hartes Lebensgesetz. Und ich denke mal, manche Krisen in meinem Leben kamen sogar daher, dass ich einfach nicht bereit war, dieses Gesetz zu akzeptieren. Eine Entscheidung für diesen Menschen bedeutet eine Entscheidung gegen einen anderen. Eine Entscheidung, die Zeit jetzt hierfür zu verbringen, bedeutet einfach auch gleichzeitig eine Entscheidung gegen Zeit zu haben für was anderes. Eine Entscheidung für einen bestimmten Raum, hier zu sitzen jetzt zum Beispiel, bedeutet auch gleichzeitig eine Entscheidung gegen etwas anderes. Ich finde das ein hartes Gesetz. Besonders für Menschen, unter die ich mich auch zähle, die sich für so vieles interessieren und die manchmal, ich sage jetzt mal, in Versuchung sind, Gott anzuklagen, warum der Tag nur 24 Stunden hat. Ihr Schmunzeln hier in den Reihen zeigt mir, dass wir uns verstehen. Also ich predige scheinbar heute nicht von oben herab, ja, sondern ich sitze mitten unter Ihnen. Das ist wichtig. Also wir verstehen uns. Nun, was bedeutet das für unseren Predigtext? Einer kommt zu Jesus und sagt, von sich aus hat er eine Entscheidung getroffen. Ich will dir folgen, wo du hingehst. Ist doch schön, nicht? Ein wunderbarer Satz. Und doch, Jesus macht es ja so oft, auch heute Morgen wieder, enttäuscht er unsere ersten Assoziationen, indem er völlig anders reagiert, als wir so denken. Wir denken doch, jedenfalls kann ich mir das vorstellen, dass es Ihnen so geht wie mir. Wunderbar, ich will dir folgen, wo du hingehst. Endlich hat Jesus noch einen gefunden und er freut sich, ihn aufzunehmen in seine Jüngerschaft. Und Jesus reagiert ganz anders, nachdenklich. Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Da hat doch einer eine Entscheidung getroffen, oder? Aber Jesus führt ihn im Grunde zurück vor diese Entscheidung und sagt, hast du dir die Kosten wirklich überschlagen? Hast du dir das wirklich überlegt? Guck doch mal, was das bedeutet. Und jeder moderne Guru von heute würde ihm diese Antwort im Grunde um die Ohren schlagen. Ein zahlendes Mitglied ist Jesus hier in Gefahr zu verlieren, wenn er hier plötzlich vorsichtig jemanden zum Nachdenken bringt und nochmal zum Überdenken bringt. Wir alle kennen Evangelisten, darf ich wagen, sie primitiv Evangelisten zu nennen? Naja, es ist so eine Sache, man kann darüber diskutieren. Sie kennen alle diesen evangelistischen Kunstgriff, Leute, die das Evangelium verkündigen. Und vielleicht ist es ja auch das, dass sie wissen, ich bin morgen, heute ist der letzte Abend hier in dieser Vortragsreihe, morgen bin ich wieder weg. Ich habe noch so wenig Erfolg gesehen und jetzt drücke ich nochmal richtig auf die Tube und dann enden solche Ansprachen mit, wenn du dich heute nicht entscheidest, heute Nacht kannst du sterben. Und sie meinen damit, die Leute dann noch einmal mehr unter Druck setzen zu können. Es könnte sein, dass sogar Menschen, die nach vorne gekommen sind zur Aussprache, wir haben ja solche Woche auch wieder im Herbst vor, es könnte sein, dass sogar Menschen dabei sind, die sogar schon nach vorne gekommen sind und im seelsorgerlichen Gespräch, in der persönlichen Begegnung ergibt sich, diesen Mensch musst du sagen, überleg's dir lieber nochmal. Du musst dir alle Kosten überlegen. Es könnte sein, jemand ist schon Christ und er möchte mitarbeiten in der Gemeinde und wir geben ihm die Mitarbeiterordnung in die Hand und sagen, wir sind da kräftig dran, die jetzt auch endlich mal schriftlich zu haben. Nicht um jemanden zu warnen, sondern im Gegenteil, um Fairness halber Menschen, die mitarbeiten möchten in unserer Gemeinde, auch sagen zu können vorher, was das bedeutet, damit sie auch wissen, was das bedeutet. Und das bedeutet ganz sicher auch diese Pflicht zur Fortbildung und zur Verantwortung. Es ist ja eine Verantwortung, großartig, dass heute Jugendliche wieder diese Verantwortung übernommen haben. Mitarbeiter, nicht nur Jugendliche, auch eben Ältere, und haben die Jugendlichen, die mit auf den Rhein-Main-Jugendtag wollten, dahin kutschiert und versuchen nun vielleicht auch, sie dort zu betreuen und zu umgeben. Es bedeutet einfach Dasein für andere. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Jesus gebietet einem Menschen zu kommen und zu sterben. Nicht mehr ich, sondern der andere ist jetzt wichtig, für den ich da zu sein habe. Und dann diese ständige Ungewissheit, die wir natürlich schwer nachfühlen können, weil wir haben alle unsere Gruben und Nester. Mein Name ist Laubvogel und mein Nest ist da hinten, da drüben. Habe ich mir ein Nest gebaut. Aber es ist eine Dienstwohnung. Ich werde jedenfalls daran erinnert, dass ich da nicht immer bleiben kann. Es ist nicht ein Haus, das uns gehört. Aber keine Sorge, wir wissen, wir haben viel Grund zum Dankbarsein und wir sind sehr privilegiert mit diesem Haus und diesem Garten. Vielen Dank auch an alle, die dafür waren, dass man uns oben ausbaut, unser Nest, damit die zwei älteren Töchter da auch noch ihre Zimmer haben. Das fanden wir alle ganz großartig von dieser Gemeinde hier. Tja, Jesus kennt die Menschen. Vielleicht haben wir ja an einen gedacht, als wir das hier hörten: Ich will dir folgen, wo du hingehst. Kommt es das bekannt vor? Petrus hat auch so einer, war auch so einer, begeisterungsfähig, wahrscheinlich doch der typische Sanguiniker und Choleriker, schnell entschlossen, einsatzfreudig. Und dann, puh, wenn ich mir das überlegt hätte, was das bedeutet. Und dann verleugnet er Jesus, als es hart auf hart kommt. Also was wir durch diesen Predigttext lernen, ist ganz wichtig, auch für unsere Vorhaben, auch für den Herbst, für unsere offenen Abende. Es gibt scheinbar kein Schema, das man allen Menschen auflegen kann. Es gibt keine Methode, kein Prinzip, höchstens Hilfsmittel, Handwerkszeug. Und ich muss bereit sein, in der Begegnung, in der echten Begegnung des eigenen persönlichen Menschen, den ich vor mir habe, der eine eigene Persönlichkeit für sich ist, alles über Bord zu schmeißen und vielleicht ganz anders zu antworten, als die 4 Schritte meines Methodenbuchs vorschreiben oder so. Jesus wusste natürlich noch viel besser wie wir, was im Menschen ist, was hinter ihm war, was er wirklich dachte. Und er wusste, diesen Menschen muss ich erst noch mal zum Nachdenken bringen. Komm doch morgen Abend wieder, hat mal ein Evangelist gesagt. Und wenn es morgen immer noch so ist, dann reden wir noch mal. Und er hat ihn wieder heimgeschickt. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Jetzt stellt Jesus in die Entscheidung. Und wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann muss ich mich entscheiden. Jesu Wort fordert eine Antwort. Und das Gesamte ergibt dann Verantwortung. Im Wort Verantwortung steckt das Wort Wort drin und Antwort. Das zusammen ergibt Verantwortung. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Und er sagt: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Was hätten Sie geantwortet? Ja, geht Ihnen wie mir. Wir sind wirklich einig. In Ordnung. Klar, ich warte hier noch ein bisschen, lass den Motor schon laufen. Und dann. Jesus überrascht uns wieder total. Eine ganz geheimnisvolle Antwort. Lass die Toten ihre Toten begraben. Gehe du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Ganz schön frech, ganz schön dreist. Es war ja nicht nur Sitte, es war nicht nur üblich, es war ja sogar Pflicht. Ich meine, das hier war nicht ein Freund, ein Studienkollege oder so, den ich nach 10 Jahren, den ich 10 Jahre lang nicht mehr gesehen habe, und dann kam die Todesanzeige und ich habe mir überlegt, naja, das war doch eine wichtige Beziehung und ich gehe mal auch da auf die Beerdigung, obwohl wir haben uns doch eigentlich ganz schön aus den Augen verloren. Das hier war ja der Vater. Erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus spricht: Lass die Toten ihre Toten begraben. Nicht nur das muss uns erschüttern, wie unkonventionell Jesus hier ist, sondern noch was anderes. Das Geheimnis dieses ersten Wortes, Tote. Lass die Toten ihre Toten. Der zweite ist der, der offensichtlich tot ist. Wieso nennt denn Jesus die, die hinter dem Sarg hergehen, auch tot? Dazu nur ganz wenige Gedanken. Ich persönlich glaube, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, es wäre interessant, sich zu unterhalten, dass wir in einem Jahrhundert leben, in dem wir dieses Wort besser verstehen können heute als Jahrhunderte davor. Und ich meine damit auch Nichtchristen. Nichtgläubige Menschen können das besser verstehen. Ich möchte einige, drei vielleicht nur Beispiele geben. Es gibt viel mehr darüber, dass Menschen ohne christlichen Glauben auch etwas davon spüren, was Jesus hier meint, wenn er sagt, lebendige Menschen können sehr tot sein. Ein erstes Beispiel von Wolf Biermann. Wolf Biermann, ein nicht christlicher Liedermacher, der zum Beispiel eine LP gemacht hat, auf der vorne draufsteht, ein Titel des Liedes, nach dem sie genannt ist. Gibt es ein Leben vor dem Tod? Nicht wahr? Interessant. Vor einem Jahrhundert hätte man noch diskutiert darüber, hat man auch, gibt es ein Leben nach dem Tod? Es war das mechanistische Weltbild, es war der Materialismus, sehr stark an der Herrschaft. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und Wolf Biermann in unserem Jahrhundert, gibt es ein Leben vor dem Tod? Tote vor dem Tod. Ein Theaterstück von Jean-Paul Sartre, dem französischen Existenzialisten, heißt Tote vor dem Begräbnis. Tote vor dem Begräbnis. Also auch er hat was davon gespürt, dass man mitten im Leben tot sein kann. Noch ein Theaterschriftsteller, John Osborne, man könnte auch viele Musiker, viele Filmemacher nennen hier, aber wir beschränken uns so einfach heute Morgen. John Osborne, der in einem seiner zornigen Stücke, er wurde genannt der zornige junge Mann, sehr großer Gesellschaftskritiker, einen Held sprechen lässt an einer bestimmten Stelle während eines Essens, sitzen alle zusammen auf der Bühne und plötzlich schreit er, lasst uns doch einmal so tun, als würden wir leben. Also auch hier ein Bewusstsein davon, wir sind tot. Wir können das jetzt nicht vertiefen, nur so viel. Das letzte Jahrhundert ist sehr bekannt als das Jahrhundert des Todes Gottes. Ich nenne nur vier Namen, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud und Karl Marx. Alle haben sie Gott getötet. Und dann, das ist das Interessante, nennen die nachdenklichen Menschen unser Jahrhundert in der Folge das Jahrhundert des Todes des Menschen. Nicht nur äußerlich, dass es noch nie so viele Kriege gegeben hat wie in unserem Jahrhundert, sondern auch existenziell, lebensgefühlmäßig, kulturell. Der Zusammenhang darin ist ganz klar. Wenn Gott die Quelle unseres Lebens ist, nicht nur unseres biologischen, sondern auch unseres innerlichen, unseres existenziellen Lebens, dann ist eben auch der Abschied von ihm nicht nur der Abschied von Gott, sondern auch der Abschied von allem, was durch Gott sein Leben kriegt. Dann stirbt nicht nur Gott, sondern auch alles das, was durch ihn seinen Sinn bekommt, seine Bedeutung bekommt, sein Leben bekommt, seine Wirklichkeit hat, seine Existenz hat. Und dann stirbt eben nicht nur Gott, wenn ich sage, Gott ist tot, sondern auch alles, was von ihm abhängt. Und das ist auch der Mensch. Und so gibt es ganz sicher, wenn manche moderne Menschen dies lesen würden, lass die Toten ihre Toten begraben, eine Ahnung eines Verständnisses, was Jesus hier meint. Es hat noch einen letzten tieferen Sinn, den ich aber nur andeute, zum selber weiter drüber nachdenken. Einer hat mal gesagt, und das ist eine Beziehung zu unserem Wochenspruch über das Sterben des Weizenkorns: Wer nicht stirbt, bevor er stirbt, der stirbt, nachdem er stirbt. Und dieses Rätselwort deutet etwas an, dass Jesus ja wirklich Menschen ohne Gott tot nennen kann. Menschen ohne ewiges Leben, die sind nicht nur tot, wenn sie sterben, sondern sie sind auch ewig tot. Und da müssen wir verstehen, dass in der Bibel der Tod ja viel mehr verstanden wird, nicht als das, was uns dabei erst als erstes in den Sinn kommt, sondern auch eben als getrennt sein von Gott. Tod sein in der Bibel, das kann man richtig studieren, heißt eigentlich getrennt sein von Gott. Deswegen hat Jesus gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Deswegen heißt es im Epheserbrief bei Paulus, als ihr noch tot waret in euren Sünden. Und Sünde heißt ja wieder getrennt sein von Gott. Fehmarnsund ist der Abgrund zwischen der Insel, die einmal zum Festland gehörte. Sünde und Sund. Und der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn sagt zum Bruder, der sich nicht mitfreuen will, als der eine wieder nach Hause kommt: Dieser, mein Sohn, war tot. Und er war ja gar nicht tot, oder? Er hat ja, wie der Bruder das so schön gemein und zynisch hinstellt, sein Geld verprasst und hat ja das getan, was viele Menschen unter wirklichem Leben verstehen. Und der Vater sagt, Jesus erzählt dieses Gleichnis: Dieser, dein Bruder, mein Sohn, er war tot und er ist wieder lebendig geworden. Ich möchte noch andeuten, dass ich selber, als ich jung im Glauben stand, da einen Riesenschreck bekommen habe, als ich das hier das erste Mal las. Ich habe gemerkt, hier steckt was drin. Hier ist was. Und dann habe ich die Bibel studiert und stieß natürlich auf die Versuchungsgeschichte. Und Jesus sagt, und Gott sagt, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. An dem Tag werdet ihr sterben. Und sie sind gar nicht gestorben, also hat die Schlange recht gehabt, oder? Schlange hat doch recht gehabt. Ja und nein. Nicht wahr? Die Schlange hat gesagt, ihr werdet nicht sterben. Und sie sind auch nicht gestorben. Aber was ist denn passiert? Der Sprung im Glas hat begonnen, wie es einer mal so abgründig formuliert hat. Der Sprung im Glas. Hier liegt das Geheimnis verborgen, warum es so ist, wie es ist heute. Dass Menschen sich mitten im Leben tot empfinden können. Und eben Gott meinte, ihr seid dann getrennt von mir. Und so müssen wir uns überlegen, was muss das für ein Leben sein als Christ, wenn Jesus sogar Menschen, die sehr aktiv im Leben stehen, tot nennen kann? Müsste da nicht wirklich mehr ein lebendiges Leben in Christen zum Vorschein kommen, als das, was wir manchmal auch ja an uns selber ja so traurig finden, dass wir so ein schwaches Licht sind? Jesus, meines Lebens Leben, heißt es im Kirchenlied. Jesus, meines Lebens Leben. Da muss doch noch Leben ins Leben, singt der Wolf Biermann auf diesem einen Titel seiner Lieder. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Das bisschen Fußball und Führerschein, das war dann das donnernde Leben und dann geht es so ein paar Verse durch. Das bisschen Sonntag und Kinderschreien. Und dann einmal textet er, da muss doch noch Leben ins Leben. Interessant, nicht? Ob er das Kirchenlied kennt, ich würde mich furchtbar gern mit ihm mal unterhalten. Das heißt, Jesus meines Lebens Leben, Jesus meines Todes Tod. Der dritte: Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich einen Abschied mache von denen, die in meinem Haus sind. Wieder einer, der sich selber in die Nachfolge ruft, selber. Und Jesus, wir wissen nicht, wie das ausging. Er sagt nur, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Ich will dir nachfolgen, erlaube mir zuvor einen Abschied. Was hätten wir gemacht? Natürlich. Aber was ist das hier? Was ist das bloß? Und ich würde mal sagen, Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Nachfolge, das ich allen nur sehr empfehlen möchte, Dietrich Bonhoeffer Nachfolge, gesagt, angedeutet, ich denke, er hat es erkannt, was es ist. Er sagt, Jesus spürt hier, da ist einer, der meint, er kann gegenüber Gott noch Bedingungen stellen. Ja? Und das geht nicht. Und Jesus muss ihm diese Illusion nehmen. Mach es ganz oder lass es ganz sein. Einer hat mal getextet, so ein Prediger oder so, ich weiß nicht, irgendein Christ. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ach, wie gerne würden wir, das weiß ich von Ihnen, das weiß ich, weil wir sind alles Menschen und ich sitze heute mit Ihnen in der Bank. Wie gerne würden Sie doch auch eine Sache mal so ganz machen, oder? So ganz. Alle reden sie vom ganzheitlichen Leben und so. Aber das bedeutet eben, diesen Preis zu bezahlen. Und nur, wer erkannt hat, wer vor ihm steht, wenn Jesus ruft, ganze Sache zu machen, der wird ihm nachfolgen, ohne Bedingungen zu stellen. Und Dietrich Bonhoeffer ist, glaube ich, hier auf dieser richtigen Fährte, dass er sagt, hier ist einer, der hat noch nicht begriffen, um was es geht. Wenn Jesus dich ruft, das ist der Ruf zum höchsten Glück, zur höchsten Bedeutung, zu einem Leben in der höchsten Würde, die es gibt. Mit der größten Macht im Universum auf du und du. Vertrauen und Innigkeit mit der größten Macht im Universum und ich darf du mit ihr sein. Und eben, wer da noch Bedingungen stellt, aber eine Bedingung bitte, erlaube mir vorher noch oder so, hat scheinbar noch nicht begriffen, um was es geht. Wie weit sind wir in unserem wankelmütigen, ambivalenten, differenzierten, so heutzutage in unserem ganzen modernen Bewusstsein, ja, aber das hat zwei Seiten und so, davon weg. Ich wünschte mir für mich selber, dass ich einfach mehr so sagen könnte, ja, und es ist ganz und gar gemeint. Ich möchte schließen mit einem Text von Dietrich Bonhoeffer, dass er schon richtig großer Theologe war, Professur und alles, stellen Sie sich das mal vor. Und dann hat er doch noch was erkannt. Und das hier sagt er so. Der äußerlich so pflichtbewusst und strebsam wirkende Bonhoeffer sah sich selbst ganz anders. Zitat. Ich stürzte mich in die Arbeit. Ehrgeiz, den manche an mir gemerkt haben, machte mir das Leben schwer. Dann kam ich zum ersten Mal zur Bibel. Und ich hatte schon oft gepredigt, ich hatte schon viel von der Kirche gesehen, darüber geredet und gepredigt. Und ich war noch kein Christ geworden. Ich weiß, ich habe damals aus der Sache Christi einen Vorteil für mich selbst gemacht. Ich bitte Gott, dass das nie wieder vorkommt. Ich hatte auch nie oder doch sehr wenig gebetet. Ich war bei aller Verlassenheit ganz froh an mir selbst. Daraus hat mich die Bibel befreit und besonders die Bergpredigt. Seitdem ist alles anders geworden. Das habe ich deutlich gespürt und sogar andere Menschen um mich herum. Das war eine große Befreiung. Da wurde mir klar, dass das Leben eines Dieners Jesu Christi der Kirche gehören muss. Da hat er nochmal neu, das merken wir an diesen ganzen Worten, einfach, da hat es nochmal einen Ruck getan durch ihn durch. Und er hat ganze Sache gemacht. Ganz. Also sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ich wünsche uns viel Entschlossenheit in unseren Konflikten auf zwei Seiten zu hinken und viel Freude im Durchbruch zu einem ganzen Jahr, zu dem, der es wert ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn.